Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, heute mit dem neuen Roman des postmodern erzählenden Jakob Nolte, ein Niedersachsen-Noir, jedoch ein besonderer. Dazu später eine Rezension von Valentin Wölfenmeier, doch zu Beginn eröffnen wir mit einer Überraschung. Gestern Abend um 23:45 trat in London die Vorsitzende der Jury des International Booker Prizes, Eleanor Wachtel, auf die Bühne, hielt eine eindrucksvolle Rede über die Notwendigkeit der Literatur und darüber, dass die Literatur die zentrale Möglichkeit der Welterfahrung sei. Außerdem hob sie die Bedeutung des Übersetzens hervor. Und dann fiel der Name Jenny Erpenbeck. Als erste deutsche Autorin wird sie ausgezeichnet für ihren Roman Kairos. Und ebenfalls prämiert wird ihr Übersetzer Michael Hoffmann. Wir hatten Jenny Erpenbeck zu Gast im Studio LCB, damals zum Erscheinen ihres Romans. Und damals sagte sie:
Mir geht's immer so, wenn ich zum Beispiel durch Berlin gehe und ich wohne tatsächlich noch immer in Mitte, wo ich auch als Kind schon gewohnt habe, also in einer anderen Ecke von Mitte, aber doch in der ähnlichen Gegend, dass ich so gemerkt habe, dass immer verschiedene Filme aus verschiedenen Zeiten ablaufen, wenn ich durch die Straßen gehe. Also in Berlin ist es ja auch besonders gravierend sozusagen, was sich verändert hat. Leipziger Straße, manche Ecken kenne ich praktisch nicht mehr wieder, die für mich als Kind alltäglich waren, also wo Bombenlücken waren, stehen heute irgendwelche neuen Häuser. Und die Szenerie hat sich zugleich verwandelt und ist in manchen Aspekten aber natürlich auch die alte geblieben und man findet immer noch Relikte. Und als Kind wollte ich immer Archäologin werden. Und in gewisser Weise, also ich habe das nicht geahnt, aber in gewisser Weise ist es doch so, wenn man schreibt, dass man auch Archäologie betreibt, also dass man die verschiedenen Schichten einfach freilegt, die an Erinnerungen da sind, Geschichten, die einen mit Orten verbinden, mit Menschen verbinden. Und im Laufe des eigenen Lebens auch ist es mir so gegangen, dass ich einfach viele verschiedene Blicke auf einen Ort, auf eine Sache, auf Menschen hatte. Also die Zeit ist keine Einbahnstraße.
Die Zeit ist keine Einbahnstraße, sagte Jenny Erpenbeck 2021 im Studio LCB, damals moderiert von meiner Kollegin Maike Albart, mit der ich jetzt via Köln-Berlin verbunden bin. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Die 19-jährige Katharina und Hans, ein verheirateter Mann Mitte 50, treffen in Jenny Erpenbecks Kairos-Roman aufeinander, erzählt aus der Bohème in Ost-Berlin der späten 1980er Jahre. Da könnte man auch Anflüge von Nostalgie oder Sentimentalität vermuten. Welche Schichten werden denn in diesem Roman freigelegt, Maike Albart?
Nostalgisch ist dieser Roman gar nicht. Es ist eine große Liebesgeschichte. Es wird auch sofort eine Art Erinnerungsregime eingeführt von beiden. Denn Katharina und Hans begreifen sich als das ultimative Liebespaar und sie sind eingebettet in Kunst, in Musik. Von Anfang an spielt Mozart eine wichtige Rolle. Bertolt Brecht, sie zitieren Gedichte, sie leben diese Liebe im Bewusstsein, dass sie in einer langen Tradition stehen. Und gleichzeitig ist es eine Geschichte über die DDR. Sie gehen in die einschlägigen Cafés. Hans ist ein berühmter Mann. Er ist gebunden familiär, aber das stört Katharina zunächst einmal nicht. Sie leben das Ganze eben auch wie eine Affäre. Und Hans ist so wichtig, dass er eigentlich in allen zentralen Kulturfragen dort auch eine Rolle spielt. Er hat ein eigenes Zimmer, er hat Privilegien, er nimmt sie dann mit nach Moskau. Das ist der Höhepunkt dieser Beziehung. Aber nach und nach wird Katharina auch erwachsen. Und es ist eben bei Jenny Erpenbeck nicht nur diese grandiose Liebesgeschichte, die auch formal sehr anspruchsvoll gearbeitet ist. So eine Art Partitur ist das, verschiedene Tableaus, die aufeinandergelegt werden und immer wieder auch neu in Verbindung gebracht werden, sondern es ist auch ein großer politischer Roman, weil es auch ein Abgesang ist auf die DDR und ein Porträt dieser Künstler, dieses Künstlermilieus, aber eben auch der Situation in der DDR, die so ein bisschen im Windschatten der Geschichte stand und, wie Hannah Müller es ausgedrückt hat, sich ja darum bemüht hat, die Geschichte aufzuhalten.
Sie ist also nicht nur Archäologin, wie wir gerade eben im O-Ton gehört haben, Jenny Erpenbeck, sondern sie scheint auch Baumeisterin zu sein, die ja selber diese Schichten, die sie ja vorgibt, freizulegen, überhaupt erst anbaut, anlegt in ihrem Roman. Sie haben sich die Verleihung des Booker Prizes gestern angeschaut. Was passierte denn während dieser Zeremonie?
Nach der Rede, als Jenny Erpenbecks Name dann fiel und der von Michael Hoffmann, schien sie völlig überwältigt zu sein. Sie war erst einmal umgeben von ihrer Verlegerin, dem Verleger, den verschiedenen Begleitungen, die sie hatte, wurde gefeiert und war vollkommen überrumpelt, trat dann ans Mikrofon und hat als erstes, das machte sie auch ungeheuer sympathisch, ihre Familie genannt. Und sie hat die weibliche Linie erwähnt. Sie hat gesagt, dass das Erzählen eine wichtige Rolle gespielt habe in ihrer Familie. Es gibt ja die Großmutter Hedda Zinner, aber es gibt vor allem auch ihre Mutter Doris Kilias und die war Übersetzerin aus dem Arabischen. Die hat sie nicht mit Namen genannt, aber sie hat sie erwähnt und gerade dieses Miteinander im Gespräch sein, also immer wieder herauszufinden, welches der eigene Standort ist. So könnte man Kairos ja auch deuten. Es ist eine Art Standort Bestimmung literarischer Natur in diesem Ensemble der deutschen Literatur und sie beruft sich dabei eben auf die große Tradition des deutschen Erzählens. Und gestern Abend hatte sie dieses sehr aufgeregte, aber eigentlich überhaupt nicht pompöse und sie war wirklich nicht gefasst darauf. Sie war ja jetzt zum 6. Mal nominiert und dieses Mal hat es geklappt und das hat es sehr, sehr angenehm gemacht.
Jenny Erpenbeck, so lasen wir vor kurzem erst in der Süddeutschen Zeitung, wird inzwischen sogar als mögliche Literatur-Nobelpreisträgerin gehandelt, jedenfalls im angelsächsischen Raum. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass Kairos eben da erfolgreicher ist, dass auch die Autorin ganz anders wahrgenommen wird als hierzulande?
Bei uns ist sie ja auch erfolgreich, zumindest in der Literaturkritik. Sie wurde immer breit besprochen. Die großen Preise hat sie bisher nicht bekommen. Aber vielleicht liegt es daran, dass gerade im angelsächsischen Raum eine große Bereitwilligkeit vorhanden ist, was so die Wahrnehmung von Geschichte angeht. Also vielleicht ein anderes Geschichtsbewusstsein, das nicht belastet ist von den Ost-West-Auseinandersetzungen. Man ist in der Lage, das anders wahrzunehmen. Diese DDR, von der Jenny Erpenbeck erzählt. Es geht ja wirklich auch um den Verlust dessen, was ihre Heldin Katharina ausgemacht hat. Es geht zwar auch um den Gewinn der Freiheit, aber die DDR wird auf eine ganz bestimmte Art und Weise geschildert und auch der Westen. Es wird sehr deutlich, dass da Konsum eine große Rolle spielt. Es werden schon dort die Dinge deutlich, die, denke ich, jetzt auch zu den Verwerfungen führen, an denen wir laborieren. Und das ist der große Unterschied zu den angelsächsischen Ländern. Sie sind ja nicht mit der aktuellen Geschichte befasst und haben vielleicht deswegen einen anderen Blick darauf. Also das scheint mir ein Grund zu sein. Und es gibt auch eine ganz große Neugierde natürlich für Berlin, sicherlich auch für dieses ganz bestimmte künstlerische Milieu und das Zeitenthobene, was das Ganze hat. Es hat ja wirklich so etwas fast Verzaubertes, wie Hans und Katharina da im Café sitzen und immer wieder ihre Schriftsteller aufblättern und sich über Bertolt Brecht unterhalten, über Angelus Silesius, von dem sie auch das Motto übernommen hat in Kairos.
Man kennt dieses Phänomen deutscher Schriftsteller, die im Ausland gefeiert werden, dort auch nochmal anders wahrgenommen werden als hierzulande. Das bekannteste Beispiel ist gewiss W.G. Sebald. Steht er in einer Tradition, die bis heute, also bis Jenny Erpenbeck, fortbesteht?
Das könnte sein. Es gibt offenkundig da ein ganz großes Interesse. Das würde ich aber gar nicht auf die deutsche Literatur beschränken. Dieses Phänomen ist zu beobachten bei Francesca Melandri, der italienischen Schriftstellerin, die auch über italienische Geschichte und über den Krieg geschrieben hat und die in Deutschland 100.000 Exemplare verkauft hat von ihrem Roman Alle außer mir und in Italien gerade mal ein paar Tausend. Es ist unter 5.000 Mal nur verkauft worden. Es gab den Fall von Rafael Chirbes, dem großen spanischen Romancier, der ebenfalls in Deutschland sehr, sehr erfolgreich war, viel erfolgreicher als in seinem Heimatland. Also das kommt offenkundig häufiger vor und es hat, denke ich, damit zu tun, dass das Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind, die das Geschick haben, etwas sehr Universelles zu benennen, also von einer großen Liebe zu einer Epochenwende zu erzählen, wie es Jenny Erpenbeck tut, aber andererseits auch etwas Spezifisches haben, das im Ausland als solches erkannt wird. Und da hat man dann eine sehr große Bereitwilligkeit, das auch zu feiern. Und es liegt bei Jenny Erpenbeck, würde ich sagen, aber auch an ihrer großartigen Fähigkeit, die Form zu verdichten und da etwas ganz Besonderes zu schaffen, weil sie ja auch eine Musikregisseurin ist und immer wieder arbeitet mit Rhythmusverschiebungen, mit verschiedenen Tempi, auch mit einer ganz bestimmten Sprache, die etwas sehr Eigenes hat. Also auch darin liegt ihre große Meisterschaft und das hat man jetzt zuerst in London zu feiern gewusst. Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht in diesem Jahr auch den Büchnerpreis bekommt, aber möglicherweise ist es dafür jetzt schon zu spät.
Michael Barth hat gesprochen über den gestern an Jenny Erpenbeck verliehenen Booker Prize für ihren Roman Kairos. Und um einen kleinen Eindruck zu bekommen, hören wir für die kurze Dauer von 3 Minuten einen Ausschnitt ihrer Lesung 2021 im Studio LCB aufgenommen.
Wirst du zu meiner Beerdigung kommen? Sie sieht nach unten auf die Kaffeetasse, die vor ihr steht, und sagt nichts. Wirst du zu meiner Beerdigung kommen? Fragt er noch einmal. Sie sagt, du bist doch noch ganz lebendig. Aber er fragt ein drittes Mal, wirst du zu meiner Beerdigung kommen? Ja, sagt sie, natürlich werde ich zu deiner Beerdigung kommen. Eine Birke steht neben dem Platz, den ich mir ausgesucht habe. Schön, sagt sie. 4 Monate später ist sie in Pittsburgh, als sie die Nachricht erreicht, dass er gestorben sei. Es ist ihr Geburtstag. Aber noch vor der ersten Gratulation aus Europa ruft Ludwig sie an, sein Sohn, und sagt, Vater ist heute gestorben, an ihrem Geburtstag. Als seine Beerdigung stattfindet, ist sie noch immer in Pittsburgh. Früh um 5:10 Uhr Berliner Ortszeit steht sie pünktlich zum Beginn der Zeremonie auf, stellt eine Kerze auf den Hotelzimmertisch, zündet sie an und spielt Musik für ihn aus dem Internet. Den 2. Satz des D-Moll-Konzerts von Mozart, die Aria der Goldberg-Variationen von Bach, die Chopin-Mazurka in Ass. Jedes dieser Musikstücke hat Unterbrechungen, in denen Werbung gezeigt wird. Der neue Hyundai, eine Bank, die Hauskredite vergibt, ein Medikament gegen Schnupfen. Als sie 6 Wochen später aus Pittsburgh nach Berlin zurückkehrt, sieht sie den frischen Sandhügel und daneben die Birke. Die Rosen, die sie ihm von einem Freund hat aufs Grab legen lassen, sind schon weggeräumt. Der Freund erzählt ihr, wie die Beerdigung war. Musik wurde gespielt. Was denn? Fragt sie. Mozart, Bach und Chopin, sagt der Freund. Sie nickt. Ein 1/2 Jahr später ist ihr Mann zu Hause, als eine Frau 2 große Kartons abgibt. Sie hat geweint, sagt er. Ich habe ihr ein Taschentuch gegeben. Bis in den Herbst hinein stehen die Kartons bei Katharina im Arbeitszimmer. Wenn die Putzfrau kommt, räumt Katharina sie aufs Sofa und wenn das Zimmer sauber ist, wieder zurück auf den Fußboden. Wenn sie die Bücherleiter aufstellen muss, schiebt sie sie beiseite. In ihrem Regal ist kein Platz für 2 große Kartons. Der Keller war gerade überschwemmt. Ob sie sie einfach so, wie sie sind, zum Müll bringen soll? Sie macht den oberen Karton auf und schaut hinein. Dann macht sie ihn wieder zu. Kairos, der Gott des glücklichen Augenblicks, habe, so heißt es, vorn über der Stirn eine Locke. Einzig an der kann man ihn halten. Ist aber der Gott erst einmal auf seinen geflügelten Füßen vorübergeglitten, präsentiert er einem die kahle Hinterseite des Schädels. Blank ist die und nichts daran ist mit Händen zu greifen.
Jenny Erpenbeck mit einer kurzen Lesung aus ihrem Roman Kairos, erschienen bei Penguin München und gestern ausgezeichnet mit dem International Booker Prize zusammen mit ihrem englischen Übersetzer Michael Hoffmann. Jakob Nolte ist nicht nur ein erfolgreicher Theaterautor, er ist auch ein Meister des postmodernen Erzählens. Sein neuer Roman, Die Frau mit den 4 Armen, ist ein Krimi und in diesem Sinne konventioneller gebaut. Doch auch hier kommt Noltes unterhaltsamer Spieltrieb zum Tragen, gepaart mit den Themen Gewalt und postdigitaler Traurigkeit, die sich durch alle seine bisherigen Bücher ziehen. Jakob Nolte wurde 1988 in Gehrden bei Hannover geboren und studierte kreatives und szenisches Schreiben in Hildesheim und Berlin. Die Frau mit den 4 Armen ist sein 4. Roman. Niedersachsen Noir nennt ihn der Klappentext und das ist ziemlich passend, sagt Valentin Wölfelmeier.
Am Ufer der Ime liegt die Leiche eines jungen Mannes. Er trägt Inlineskates und Kopfhörer, auf denen in Dauerschleife der Popsong Never Forget You läuft. Wären da nicht die Würgemale an seinem Hals, sähe er friedlich aus, findet Kommissarin Rita Eitzinger. Mord und Totschlag gab es schon reichlich in Jakob Noltes ersten beiden Büchern Alf und Schreckliche Gewalten. Nachdem er sich im Roman Kurzes Buch über Tobias mit dem Heiligen beschäftigte, kehrte er in Die Frau mit den vier Armen zurück in die Düsternis des Profanen mit einem Kriminalroman. Ähnlich wie im Christentum bestimmen auch im Krimi die Schuldigen die Logik des Geschehens. Und wie die Gläubigen müssen Rita und ihre Kollegen Exegese betreiben, wenn sie den Spuren am Tatort folgen. Bald wird vermutet, dass eine Serienmörderin ihr Unwesen in Hannover treibt. Unklar ist, ob sie von ihren Opfern beauftragt wurde, Männern Anfang 20, die am Leid der Welt und ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit darin kranken. Oder, wie es Rita einmal ihren Mitarbeitern gegenüber formuliert,
viele Männer reagieren verzweifelt auf das eigene Fehlen, die Welt zu retten, oder es fällt ihnen schwer, positive Effekte zu erkennen, an denen sie beteiligt sind. Man wird zum Mann, wenn der Drache besiegt ist. Nur, dass dieser Drache DAX-Unternehmen oder die Armeen faschistischer Weltmächte sind und unbesiegbar scheinen.
Die Frau mit den vier Armen verfügt über alle wichtigen Zutaten eines Krimis. Eine exzentrische Kommissarin samt treudofen Partner, konkurrenzaffinen Kollegen und einer gemeinen Vorgesetzten. Es gibt mehrere Leichen und eine smarte Mörderin. Alles erzählt mit der für Nolte typischen Meta-Ironie. Auf dem T-Shirt der Serienmörderin ist das Bild eines anderen Serienmörders abgedruckt. Es zeigt Peter Curtin. Einer der Ermittler trinkt aus einer FBI-Kaffeetasse und mit seiner Frau lästert er über die unrealistische Darstellung der Ermittlungsarbeit im sonntäglichen Tatort. Der Roman verhandelt seine symbolischen Ordnungen ständig implizit mit. Dieses Verfahren lässt sich aber auch tiefer in Noltes Poetik verankern. Wie sein Autorenkollege Leif Rand, die beiden haben in Hildesheim kreatives Schreiben studiert und betreiben die empfehlenswerte Internetplattform Tegel Media, geht Nolte in seinen Texten von einem Erleben aus, das medial vermittelt ist. Es gibt keine erste, authentische Erfahrung, sondern nur ein Leben in zweiter Ordnung, ein Nacherleben von Codes und Mustern, aus denen sich letztlich auch jede Persönlichkeit zusammensetzt, wie beim Datingprofil des Mordopfers.
Vor allem über das erste Foto war sich die Runde nicht einig. Die einen fanden, dass es etwas zu süß wirkte, beinahe albern und daher unattraktiv. Selbst wenn immer wieder behauptet wurde, dass Humor sexy sei, stimmte das nur eingeschränkt. Für ein erstes Date vorzuschlagen, einen Eiskaffee zu trinken, könnte eine gelungene Idee sein, also das Entspannte und Bodenständige daran. Überhaupt war jedes Kennenlernen klasse, das nicht auf Alkohol basierte. Aber als erster Eindruck? Nein, da hatte Sebastian sich einen Patzer erlaubt.
Natürlich ist es komisch, wie die Kommissare hier ihr Ermittlungsziel scheinbar aus den Augen verlieren, zumal sie ihre Medienanalyse lustvoll vom Sofa der Polizeistation aus durchführen, 2,5 Liter Colaflasche und Erdnussflips inklusive. Überhaupt gibt es viele komische Momente in Noltes Buch. Wie aber schon in früheren Romanen von ihm, schwingt auch in diesem eine aufrichtige Traurigkeit mit. Das liegt zum einen sicherlich an der Gemütslage der Figuren. Bei den meisten ist die so trist wie das niedersächsische Wetter. Und wie bei einem guten Noir üblich, wird das auch immer wieder subtil mit der Lage der Welt, mit Klimakrise und Krieg in Verbindung gebracht. Doch, und hier schließt sich der Kreis, die Niedergeschlagenheit, die die gesamte Stadt ergriffen zu haben scheint, ist auch poetologisch kodiert. Als Phantomschmerz in einer Welt der symbolischen Ordnung, in der es nur noch Zeichen und Oberflächen gibt und keinen Gott, keine Seele und kein ursprüngliches Selbst.
Es gab kein Inneres. Es gab nur eine verschwommene Struktur, ein anhaltendes Beschreiben, eine Quelle von Wörtern, aneinandergereiht als Denken. Wobei aber klar geworden war oder sich ein Verdacht breit gemacht hatte, dass dieses Denken auf keiner Substanz beruhte, nicht auf einer Seele oder einem Charakter, sondern dass es nur diese Oberfläche gab, dieses vage Puckern im Hirn, hakenschlagende Leere.
Auch diese nihilistische Einsicht, so es denn eine ist, gehört zum neuen Niedersachsen-Noir. Ob das, wie bei den Metakrimis eines Wolf Haas, über den Kreis der Literaturnerds hinaus Anklang findet, wird sich zeigen. Zu wünschen wäre es diesem großartigen Roman allemal.
Valentin Wölfelmeier über Jakob Nolte, Die Frau mit den vier Armen, erschienen bei Suhrkamp Nova Berlin, 235 Seiten, 20 €. Bei uns stehen die Nachrichten auf dem Programm. Anschließend erwarten Sie die Kollegen von Forschung Aktuell, darin unter anderem konsequent unterschätzt. Wie lässt sich der Wert der Natur berechnen? Den ebenfalls schwer zu berechnenden Wert der Literatur schätzen wir dann morgen wieder an dieser Stelle im Büchermarkt. Die Moderation hat dann Maike Albart. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.